Zunächst soll ich euch ganz herzliche Grüße von Birgit Schindler ausrichten. Die predigt bei uns heute in der Vineyard Aachen, ist die Leiterin der Vineyard Aachen. Ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Susanne Remmers. Ich habe Diplompädagogik studiert und auch ein paar Semester Theologie an einer evangelikalen Universität im Martin-Butzer-Seminar in Bonn. Habe das berufsbegleitend gemacht. Ich bin im Leitungsteam der Vineyard Aachen und leite den Sozialdienst in einem Altenheim hier in Aachen. Es gibt zwei Dinge, die ich ganz besonders mag. Das eine ist, ich liebe die Arbeit mit Jugendlichen. Und das andere ist, dass ich gerne Zeit im Gebet verbringe. Das sind so die beiden Dinge, die mir ganz besonders wichtig sind. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es eigentlich meine Erfahrung mit den unterschiedlichen Generationen, die mich auf das Predigtthema heute gebracht hat. Nämlich, das Predigtthema lautet 3 Generationen und die Waschmaschine Gottes. Beruflich bin ich ja eher mit alten Menschen zusammen, in der Gemeinde eher mit Jugendlichen und ich selbst bin so mittelalt. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Ja, was meine ich mit diesen 3 Generationen? Es gibt im 1. Johannesbrief gibt es einen Abschnitt, da geht es um diese 3 Generationen und es ist ein ganz kurzer Abschnitt nur, 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Da schreibt Johannes, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um meines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Also damit schreibt Johannes an 3 Personengruppen, nämlich Kinder, junge Männer und Väter. Es war in der damaligen Zeit vermutlich normal, dass man die Frauen und die Kinder jetzt nicht extra erwähnt hat. Aber jetzt könnte man sich vorstellen, da sitzt so eine kleine Gemeinde zusammen und da kommt der Briefträger rein mit dem 1. Johannesbrief. Und der wird dann vorgelesen und während dann die Kinder da sitzen, dann sitzen da die jungen Erwachsenen, dann sitzen die Eltern. Und es wäre so, als ob Johannes da verschiedene Personengruppen anspricht. Jetzt kann es sein, dass es genauso war. Es kann aber auch sein, dass es im übertragenen Sinn gemeint ist. Dass Johannes nämlich Menschen anspricht, die im Glauben unterschiedliche Reifegrade haben. Nämlich geistlich gesehen Kinder oder Erwachsene oder Eltern sind. Und weil Johannes in dem Brief auch noch öfter diese Anrede, liebe Kinder, gebraucht, ist das nicht so ganz unwahrscheinlich. Aber es ist auch egal, ob es jetzt Lebensphasen oder ob es Glaubensphasen sind, man kann von allen Altersgruppen lernen. Und ich habe jetzt mal 3 Phasen rausgearbeitet, 3 Entwicklungsstufen und habe zu jeder dieser Entwicklungsstufen auch Fragen formuliert. Und das zeige ich dann am Ende der Predigt nochmal in der Zusammenfassung. Die erste Entwicklungsstufe sind die Kinder. Was schreibt Johannes in seinem Brief über die Kinder? Er schreibt, ihre Sünden sind ihnen vergeben und sie kennen den Vater. 2 Fragen dazu. Erste Frage, ist mir bewusst, dass ich Vergebung für meine Sünden brauche? Und bitte ich Jesus um Vergebung, wenn etwas Trennendes zwischen uns auftaucht? Die Zweite Frage: Kenne ich Gott als Vater und lebe ich in dem Bewusstsein, dass ich sein Kind bin? Damit Sünden vergeben werden, muss man ja erstmal erkennen, dass man welche hat. Und im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 8 bis 10, da steht: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der kommt manchmal zu kurz, wenn Menschen ihr Leben Jesus geben. Weil zwischen einer Lebensübergabe und zwischen einer echten Betroffenheit über die eigene Sünde und den Tod von Jesus am Kreuz, da gibt es manchmal einen Unterschied. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben ja auch. Ich habe als Kind mein Leben Jesus gegeben. Aber eine echte Sündenerkenntnis hatte ich wesentlich später, nämlich als Erwachsene erst. Und ich hatte sowas, was so eine Normalbiografie ist, so als Pastorentochter. Mir war das lange nicht bewusst, dass ich ein sündiger Mensch bin. Und irgendwann kam so eine Phase in meinem Leben, da hat Gott aufgedeckt. Und hat gezeigt, wo bei mir einfach unerkannte, verborgene Sünden sind, Lebenshaltungen. Und ich bin durch einen Prozess der Reinigung und der Erneuerung gegangen. Die Bibel nennt das Buße. David betet in Psalm 19, Vers 13: Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Und wenn wir die Psalmen lesen, dann erfahren wir, dass bei David die Sündenerkenntnis und die Bitte um Vergebung einen ganz großen Teil seiner Gottesbeziehung ausmachen. Und David wird ja als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Und wahrscheinlich liegt das Geheimnis der Nähe zu Gott genau darin, dass man immer wieder bereit ist, seine Sünden zu bekennen und von Herzen um Vergebung zu bitten. Das macht uns zu Kindern Gottes. Das sind die Kinder Gottes, die die Liebe des Vaters erfahren. Und das schreibt Johannes auch in diesem ersten Johannesbrief, in Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Diejenigen, die Gottes Kinder geworden sind, haben Zugang zum Vater und ihre Sünden sind vergeben. Als einer meiner Neffen noch klein war, da hat er mich mal Folgendes gefragt. Ich habe ihn gefragt: Was denkst du eigentlich, was Gott macht, wenn du oben im Himmel ankommst? Und dann hat er gefragt: Meine Sünden vergeben? Und dann habe ich gesagt: Nein. Er rennt dir entgegen und nimmt dich fest in den Arm. Und dann hat er gesagt: Da muss ich aufpassen, dass meine Rippen nicht krachen. Aber das ist ihm hängen geblieben. Und das war ein heiliger Moment. Und ein paar Tage später hat er sein Leben Jesus gegeben. Kinder haben einen Zugang zum Vater. Ich arbeite ja mit Jugendlichen zusammen, auch mit Jugendlichen aus unserem Stadtviertel. Und vor einigen Jahren hat mal eine von den Jugendlichen zu mir gesagt, ich habe doch Gott mein Leben gegeben, was will er denn noch? Und die Frage hat mich bewegt. Ich habe lange darüber nachgedacht. Und ich glaube, es geht um viel mehr als nur das Leben Jesus geben. Es geht um eine konsequente Nachfolge. Es geht um eine Lebensveränderung. Und deshalb gehe ich jetzt auf die folgende Glaubens- oder Lebensphase etwas ausführlicher ein. Weil es ist so wichtig, stark im Glauben zu werden. Und es ist so wichtig, den Bösen zu überwinden oder das Böse zu überwinden. Die zweite Entwicklungsstufe, junge Männer und Frauen. Was steht im Johannesbrief über die jungen Männer? Sie sind stark, das Wort Gottes lebt in ihnen und sie haben den Bösen überwunden. Auch hier wieder ein paar Fragen dazu. Wie diszipliniert bin ich im Widerstand gegen das Böse? Bin ich bereit, mein Leben zu verändern und mit Gottes Hilfe schlechte Dinge oder Gewohnheiten zu überwinden? Lebt das Wort Gottes in mir und hat es praktische Auswirkungen auf meinen Alltag? Gibt es vielleicht Punkte in meinem Leben, in denen ich Gottes Gebote nicht halte? Zum Beispiel im Bereich Sexualität oder im Nachtragen, sich rächen oder in anderen Punkten. Was mir an einigen von unseren jungen Männern imponiert, ist der Ehrgeiz, den sie an den Tag legen, um Muskeln aufzubauen. Ganz besonders vor den Freizeiten, wenn man dann schwimmen geht. Und die haben dann hart trainiert und dann haben sie mir immer Bilder gezeigt von den Fortschritten, die sie gemacht haben. Und ich habe auch zwei Neffen in dem Alter. Und eine Zeit lang haben die dann mit Gewichten trainiert und kiloweise Haferflocken gegessen. Weil das bringt angeblich Muskelwachstum. Und als der Jüngere von meinen beiden Neffen 18 geworden ist, hat er keinen Alkohol getrunken. Weil das hätte ja den Trainingserfolg für den Tag kaputt gemacht. Und ich denke, von dieser Disziplin, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Da können wir Älteren von den Jüngeren lernen. Aber um den Bösen zu überwinden, braucht es noch mehr als nur Muskelkraft. Man muss das Wort Gottes und die Gebote von Jesus kennen und im Leben umsetzen. Das gibt uns Widerstandskraft im Kampf gegen das Böse. Und ein Thema, was tatsächlich viele von unseren Jüngeren betrifft, ist das Thema Sexualität und auch Pornografie. Ich weiß, das ist ein heißes Eisen, aber ich bin Gast. Und ich weiß einfach, weil ich viel mit jungen Erwachsenen zu tun habe und es ist über Internet und es ist über alle möglichen Medien, es ist echt eine Sache, die schwierig ist. Deswegen spreche ich heute Morgen darüber. Matthäus 5, Vers 27 und 28 sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und damit ist Pornografie eigentlich Ehebruch. Entweder Ehebruch in Bezug auf die eigene Partnerin oder, wenn man Single ist, Ehebruch an der zukünftigen Partnerin, falls man später mal eine gute Ehe haben möchte. Und das sind jetzt nur einfach Fakten, ohne körperliche oder seelische Auswirkungen, die das Ganze hat. Und wenn man sich die Medien anschaut, Bücher, Liebesfilme, Krimis, es gibt fast immer Szenen, wo zwei miteinander schlafen, die nicht miteinander verheiratet sind. Selbst in der Werbung tauchen nackte Leute auf, Und Sexualität ist was sehr Öffentliches geworden. Alle sollen zugucken. Und es ist eine sexualisierte Welt, in der unsere Jugendlichen und unsere jungen Erwachsenen leben und mit der sie konfrontiert werden. Und die müssen da irgendwie mit klarkommen. Sie machen dann ihre ersten Erfahrungen und zum Teil sind das tiefe Verletzungen, die sie in ihrer Gefühlswelt auch erleben. Und da geht es darum, was können wir ihnen mitgeben? Wie gelingt Partnerschaft in einer Welt, die zu einem großen Teil von Scheidungen in der zweiten oder dritten Generation geprägt ist? Und für manchen scheint es ein Unding zu sein, sich lebenslang aufeinander einzulassen. Wie lernt man Beziehungsfähigkeit? Wie lernt man das, wenn man ohne ermutigende Vorbilder aufgewachsen ist oder ohne diese Werte aufgewachsen ist? Und hier kommt Gottes Wort ins Spiel. Beziehungsfähigkeit entwickelt sich durch die Werte, die wir bewusst leben. Und wenn wir Gottes Wort und seine Gebote haben und das in uns lebt und unser Leben prägt, dann trägt das in hohem Maß zu unserer Beziehungsfähigkeit bei. Was uns vielleicht die Eltern nicht mitgeben konnten, was uns die Medien verschweigen, das kann Gottes Wort in uns bewirken und es kann Gottes Wort in uns verändern. Und so können wir in einer chaotischen Welt beziehungsfähig werden und wir können uns auf lebenslange Beziehungen einlassen. Ich meine damit nicht nur die Beziehung zum Ehepartner, sondern auch zu Verwandten oder zu den eigenen Kindern. Ich erschrecke immer wieder darüber, wie viele Menschen im Altenheim keine Beziehung mehr zu ihren eigenen Kindern haben oder zu irgendwelchen noch lebenden Verwandten, weil man sich irgendwann mal zerstritten hat und den Kontakt zueinander abgebrochen hat. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer in Kapitel 12, Vers 17 bis 21, und das ist Wort Gottes, ganz handfeste Anweisungen, wie man miteinander umgehen kann. Er schreibt: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, mein Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und darum geht es. Es geht darum, das Böse mit Gutem zu überwinden. Und die Herausforderung in dieser Lebens- und Glaubensphase besteht darin, das ernst zu nehmen, was in der Bibel steht, und es im Alltag umzusetzen. Dazu muss man die Bibel regelmäßig lesen. Es gibt nichts Effektiveres im Kampf gegen das Böse, als Gottes Wort zu kennen und umzusetzen. Die zweite Entwicklungsstufe war sehr ausführlich. Jetzt kommen wir zur dritten Entwicklungsstufe, zu den Vätern und Müttern. Da sind sie. Was schreibt Johannes über die Väter? Sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Mögliche Fragen dazu? Wie viel Zeit investiere ich in meine Beziehung zu Gott? Nehme ich mir in meinem Alltag bewusst Zeit, um ihn immer besser kennenzulernen? Die zweite Frage: Erkenne ich die Handschrift Gottes in dem, was um mich herum passiert, und bete ich dafür, lohnt sich, darüber nachzudenken. Im Johannesevangelium wird eine Begegnung zwischen Jesus und Petrus beschrieben, die mich immer wieder anspricht. Johannes 21, Vers 15 bis 18. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Dreimal fragt Jesus ihn, ob er ihn liebt, und gibt ihm einen Auftrag: Weide meine Schafe. Dreimal steht die Beziehung im Vordergrund. Hast du mich lieb? Immer wieder kommt es auf diese Frage an, eigentlich in allen Lebensphasen, aber ganz besonders in der Phase, in der wir Gott besser kennenlernen als den, der von Anfang war. Und das ist die Grundlage für unseren Dienst. Das ist die Grundlage für alles, was wir für Jesus tun. Es ist immer aus der Beziehung zu ihm heraus. Hast du mich lieb? Jüngere gehen dahin, wo sie hinwollen, aber es kann ein Zeitpunkt im Leben kommen, wo man sich führen lassen muss. Und manchmal sind es Wege, die man sich nicht ausgesucht hätte. Viele der erfahreneren Christen sind durch eine Schule der Zerbrochenheit gegangen. Und ich glaube, es ist gut, immer mal wieder zu überprüfen, an welchem Punkt wir stehen und ob wir vielleicht sogar was nachzuholen haben oder was aufzuarbeiten haben. Wir sind in der Schule Gottes. Und Gott lädt uns dazu ein, dass wir im Glauben und in der Beziehung zu ihm wachsen. Dass wir reifen. Und so wie das im natürlichen Leben diese Übergänge gibt, Pubertät oder die Midlife-Crisis, genauso gibt es auch im geistlichen Leben Übergänge. Das sind diese Übergänge zu neuen Phasen, und die können manchmal schmerzhaft und verwirrend sein. Vielleicht kennt ihr solche Übergänge, wenn plötzlich nichts mehr so richtig passt, wenn das, was bisher gut und vertraut war, plötzlich anders ist. Wenn nach der ersten Begeisterung und Liebe für Jesus auf einmal Herausforderungen oder Anfechtungen kommen und die uns aus der Beziehung zu Jesus wegbringen wollen. Oder vielleicht haben wir gute Gewohnheiten entwickelt und wir fühlen uns sicher, und dann schleicht sich Langeweile ein oder Routine. Wir lesen die Bibel, gehen sonntags in Gottesdienst, und dann ist die Nähe zu Gott plötzlich nicht mehr so da, wie die vorher mal war. Manchmal geht es verloren. Und jetzt kommt die Waschmaschine ins Spiel. wie komme ich auf diese Waschmaschine? Ich möchte auf die Übergänge eingehen. Ich möchte auf das eingehen, was so verwirrend ist und wo man manchmal denkt, man macht Rückschritte. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Was meine ich mit der Waschmaschine Gottes? Da gibt es zum Beispiel ein T-Shirt, das ist von außen betrachtet eigentlich noch ganz sauber. Aber wenn man näher rankommt, merkt man, dass es müffelt. Stolz und Überheblichkeit sind ja erstmal keine so offensichtlichen Sünden. Und das T-Shirt sieht sauber aus, aber es riecht unangenehm. Sich was einbilden auf die eigene Leistung. Zum Beispiel. Nicht erkennen, dass man Fehler hat und die Vergebung von Jesus braucht. Oder sich für den Nabel der Welt halten. Auf jede Frage eine Antwort oder Lösung parat haben. Sich für wichtig und bedeutend halten. Das sind Dinge, die riechen unangenehm. Und dann kann es dazu kommen, dass Gott das T-Shirt in die Waschmaschine steckt. Dort wird es eingeweicht, es wird gekocht, es wird geschleudert. Man weiß nicht mehr, wo oben oder unten ist. Man wird herumgewirbelt. Und nach dem letzten Schleudergang ist man einfach nur froh, auf der Wäscheleine zu hängen und in der Sonne zu trocknen. Und der Geruch von Stolz ist weg. Vielleicht waren vor dem Waschmaschinengang mehr Antworten als Fragen da. In der Waschmaschine sind es dann nur noch Fragen. Und im Schleudergang sind es weder Antworten noch Fragen. Da ist gar nichts mehr. Und was dabei rauskommt, ist eine gewisse Demut und ein Anerkennen der Größe des allmächtigen Gottes, der alle Fragen und alle Antworten in seiner Hand hält. Manchmal ist so eine Krise der Übergang in eine neue Lebens- und Glaubensphase. Von daher möchte ich euch Mut machen. Wenn ihr merkt, im Glaubensleben hat sich irgendwas verändert, irgendwas knirscht, irgendwas passt nicht mehr so. Die Waschmaschine Gottes ist ein heilsamer Prozess. Und man kommt gereinigt daraus und es geht weiter in die nächste Ebene. Da ist sie ja, die Waschmaschine. Genau. Ja. Ich möchte jetzt zum Ende der Predigt nochmal eine Zusammenfassung zeigen, in der alle Entwicklungsstufen drauf sind und auch die Übergänge. Erste Entwicklungsstufe, Kinder. Ist mir bewusst, dass ich Vergebung für meine Sünden brauche und bitte ich Jesus um Vergebung, wenn etwas Trennendes zwischen uns auftaucht? Kenne ich Gott als Vater und lebe ich in dem Bewusstsein, dass ich sein Kind bin? Die mögliche Übergangskrise zur zweiten Phase, gibt es Anfechtungen und Versuchungen, an denen ich immer wieder scheitere und die mich von Gott trennen? Zweite Entwicklungsstufe, junge Männer und Frauen. Wie diszipliniert bin ich im Widerstand gegen das Böse? Bin ich bereit, mein Leben zu verändern und mit Gottes Hilfe schlechte Dinge oder Gewohnheiten zu überwinden? Lebt das Wort Gottes in mir und hat es praktische Auswirkungen auf meinen Alltag? Mögliche Übergangskrise in die dritte Phase. Wo ist mein Glaubensleben zur Routine geworden? Und wo habe ich die Nähe zu Gott verloren? Dritte Entwicklungsstufe, Väter und Mütter. Wie viel Zeit investiere ich in meine Beziehung zu Gott? Nehme ich mir in meinem Alltag bewusst Zeit, um ihn immer besser kennenzulernen? erkenne ich die Handschrift Gottes in dem, was um mich herum passiert? Bete ich dafür? Vielleicht spricht Jesus heute Morgen mit uns über den ein oder anderen Punkt oder zeigt uns, in welcher Phase wir gerade sind. Letztendlich geht es darum, dass wir offen dafür sind. Offen für die Prozesse, die Gott mit uns geht. Dass wir offen sind für Veränderung, offen sind für geistliches Wachstum. Und auf diesem Weg lernen wir Gott immer besser kennen. Wir lernen ihn zu lieben und immer mehr zu ehren. Amen.